finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Diesmal mit einem technischen Thema. Du weißt doch gar nicht, worum es geht.
Ich bin gespannt.
Wir haben die Rückmeldung bekommen aus dem Netzwerk, dass wir manchmal zu oberflächlich sind mit unseren Themen. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehen wir doch mal ins Eingemachte.
Okay. Was hast du dir vorgenommen?
Die Idee ist, wir schauen uns mal das Data Vault an. Was ist das genau? Wofür braucht man das? Warum sollte man das einsetzen? Das sind so Fragen, die du heute beantworten musst.
Das wollte ich gerade sagen, da bin ich immer auf deine Ausführungen gespannt. Okay.
Geht's dir denn gut, Michael?
Ach, mir geht's soweit.
Ja?
Ganz gut, ja.
Hast du mit der Folge gerechnet? Also ihr müsst ja wissen, wenn wir sowas machen, ist das eigentlich immer sehr spontan. Wir haben sehr viel Content und dann picke ich immer was raus und
überrasche jemanden. Ich wollte gerade sagen, es ist echt immer eine Wundertüte, was hier passiert. Aber ich freue mich darauf. Okay. Data Vault. Ja, Data Vault. Warum Data Vault?
Genau.
Okay. Dann hole ich mal ein bisschen aus. Also wenn wir jetzt nochmal über Data Vault sprechen. Ja. es geht ja, Data Vault ist ja Teil des ganzen DWH-Schichtenmodells. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein DWH-Schichtenmodell uns angucken, gibt es häufig dann unten die Eingangsquellen, die Staging Area, also ganz
vereinfacht. Laderampe, ne? Also wo erstmal die Daten reinkommen, wie sie aus der Quelle geliefert werden.
Genau, 1:1 übernehmen. Dann gibt es optional so eine Core-Schicht, so nennt man das. Mhm. Und da oben drauf auf der Core-Schicht gibt es dann so Auswertemodelle. Das heißt, für die Auswertung optimierte Datenmodelle für Power BI oder was auch immer. Und genau in dieser Core-Schicht, da ist das Data Vault angesiedelt, einfach als Modellierungsmethodik, um die Lücke zu schließen zwischen den Eingangsquellen und meinem Auswertemodell, was ich habe. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, haben wir ja früher auch öfters gemacht, direkt aus der Quelle dann die sogenannten Sterne nach Kimpel zu beladen. Und dann ist halt die Core-Schicht einfach im Endeffekt so eine Art Puffer, weil ich habe die Möglichkeit, dort zentral meine Datenhaltung vorzunehmen. Und Data Vault ist halt ein Konzept, was ich in den letzten Jahren noch immer mehr durchgesetzt hatte.
Ja, es hat ja Vorteile, aber auch Nachteile. Sollen wir die Nachteile? Nee, gehen wir auf die Vorteile ein, oder?
Ja, erst muss ich auch sagen, die Vorteile, die es auf jeden Fall gibt.
Ja, was ist aus deiner Sicht Vorteile, wenn wir so eine Modellierungsmethode einsetzen? Also Alternative ist ja, also man hat jetzt ein Mittelstandsunternehmen, die ersten, die erste Abteilung, die sich genau damit beschäftigt, will sowas aufbauen, könnte man ja sagen, ich zapfe die Systeme an und baue ein ganz normales Datenmodell auf.
Was ist für dich ein ganz normales Datenmodell?
Ja, ich ziehe die Daten so ab, wie sie sind und kombiniere sie miteinander. Also ich habe meine Kundentabelle, ich habe jetzt meine Rechnungsadresse und mache das so wie man es vielleicht so kennt. So
Ich verbinde einfach die Tabellen so, wie sie gerade da sind.
Genau, wie die technischen oder fachlichen Schlüssel einfach vorliegen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist ja, warum sollte ich genau so eine Methode einsetzen?
Ja. Guter Punkt. Also genau diese Thematik, die du angesprochen hast. Ich nehme jetzt zum Beispiel direkt 1:1 aus meinem Quellensystem eine Rechnungstabelle oder sowas. Ja. So, das heißt, ich habe ja dann auf jeden Fall die Herausforderung, ich bin 1:1 abhängig von meinem Quellensystem. Mhm. Wenn es Änderungen gibt, wenn es Updates gibt oder was auch immer, hänge ich direkt da dran. Und ich habe natürlich auch die Herausforderung, dass ich bei Änderungen direkt auch betroffen bin. Klar kann man es
dann ändern
mit, hey, ich baue eine View dazwischen für mich explizit, dass ich dann das ein bisschen losgelöst habe, aber nichtsdestotrotz bin ich ja dann direkt von dem operativen System und auch dem operativen Datenmodell abhängig. Denn ich habe ja, klar kennst du ja SAP, das heißt die Kundentabelle besteht nicht aus einer Tabelle, sondern besteht aus 50 Tabellen, bis ich das dann alles aufgebaut habe. Das heißt, ich bin ja dann direkt abhängig und muss das komplette Datenmodell der Quelle können. Und ich habe ja nicht nur eine Quelle. Ich habe ja, dann habe ich einmal das ERP-System, ein CRM-System, noch ein System, noch ein System und überall kommen Kundendaten her. Und dann habe ich auf einmal
Komplexität,
Verschiedene Quellen mit fünf verschiedenen Kundendatenmodellen, sage ich mal, die ich abbilden muss. Und das ist natürlich dann irgendwann sehr schnell sehr komplex, was auch dann klar im Betrieb kaum noch zu warten ist, was natürlich für die Erweiterbarkeit sehr schlecht ist. Und deswegen ist das ja genau diese Data Warehouse-Datenmodellierung so ausgelegt, möglichst viele verschiedene Quellen zu harmonisieren in einem Datenmodell, sodass es gleichmäßig ist. Dass ich dann noch die Möglichkeit habe, relativ schnell einfache Erweiterungen durchzuführen, ohne dass wir eine Abhängigkeit zu meinen anderen, ich nenne sie jetzt mal vier Systemen, hätte, wenn ich 50
Quellen habe. Okay, also Fazit ist, ich kann damit Komplexität deutlich reduzieren. Richtig?
Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass ich halt umtransformiere. Es gibt ja einen gewissen Transformationsprozess, den ich dann durchführen muss, um halt in mein Data Vault zu kommen. Mhm. Und mit Transformationsprozess meine ich jetzt gar nicht Logik, also fachliche Logik.
Ja, da kommen wir ja gleich noch. Das ist ja dann der vorletzte Schritt, bevor ich dann die Datenmodelle bereitstelle.
Also einfach rein, es gibt halt ein Regelwerk und das ist auch der große Vorteil. Das heißt, ich habe ja bei der Modellierung habe ich ja immer ein Framework, also ein Regelwerk, was ich einhalten muss, um diese Modellierung durchzuführen. Ja. Und die zwingt mich dann ja oder die führt mich dazu, dass ich dann mir einfach über meine Quellsysteme Gedanken machen muss und da zum Beispiel Schlüssel trennen muss von beschreibenden Attributen oder Relationen aufbauen muss. Und dadurch, dass ich so geführt bin, habe ich dann die Möglichkeit, meine verschiedenen Quellen einfach gut zu harmonisieren.
Okay. Gibt es noch weitere Vorteile, warum man genau diese Methode einsetzen sollte oder nicht eine andere?
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Data Vault hat ja auch einen kleinen Entwicklungsprozess gemacht. Es gab ja mal Data Vault, dann wurde das zu Data Vault 1.0 und Data Vault 2.0 wurde ja dann von Dan Lindstedt ins Leben gerufen. Und da gab natürlich auch die Vorteile der Performance-Optimierung zustande. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, parallel zu laden. Dass ich einfach mich entkoppel von Datenbank-Spezifika, wie zum Beispiel, ich muss einen Primär-Key immer erzeugen und immer hochzählen lassen, immer +1, +1, sondern ich bilde Hash-Werte und habe somit die Möglichkeit, alle Tabellen, die ich im Data Vault brauche, wozu wir gleich einmal eingehen, parallel zu beladen. Mhm. Und solche Sachen sind natürlich dann hilfreich, weil ich muss natürlich irgendwann auch, wenn ich, nennen wir es mal Big Data gehe, also jedenfalls in Massendaten gehe, habe ich natürlich auch immer einen gewissen Performance-Aspekt, den ich berücksichtigen muss, weil der Kunde hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Datenbereitstellung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es da halt gewisse Konzepte gibt für die Performance-Optimierung, was ich als Vorteil sehe. Und es ist auch ein Konzept, was losgelöst ist, zum größten Teil losgelöst ist vom Anwendungsfall. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, monatliche Finanzkennzahlen dort abzubilden, genauso wie nahezu Echtzeit-IoT-Daten zum Beispiel. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sagen muss, okay, ich habe mich jetzt für ein Modell entschieden, das geht genau für diesen Anwendungsfall und für einen zweiten Anwendungsfall muss ich was Neues lernen, sondern das Framework ist so aufgebaut, dass ich die Möglichkeit habe, nahezu jeden Anwendungsfall, einige sagen jeden Anwendungsfall, damit abbilden kann. Und das, finde ich, sind einfach drei große Vorteile, die wir da haben, was es mir einfach ermöglicht, deutlich bessere Datenmodelle aufzubauen.
Was ich interessant finde, ist, du hattest ja das Thema IoT eben angesprochen. Viele Unternehmen gehen ja hin oder auch Beratungshäuser und machen dann separate IoT-Plattformen auf. Ich finde, wenn man die richtige Kombination, wir kommen ja auch gleich mal dazu, wie man sowas optimal aufsetzen kann. Ich spare mir dadurch natürlich auch Software-Applikationen. Ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze in einem, also nicht in einem Datenmodell, aber das Datenmodell dafür nutze, einmal um die kaufmännischen Daten abzubilden. Und ich kann dann wiederum die technischen Informationen in Form von IoT-Daten auch in einem Data Vault abbilden.
Das muss ja auch das Ziel sein.
Ich schaff's dann halt eine zentrale Datenbasis zu schaffen für viele Fragestellungen. Also damit könnte ich zum Beispiel dem Konzept entgehen, Data Mesh, wo dezentrale Verantwortung sind, wo der Fachbereich vielleicht eigenständig verantwortlich ist, sich aber auch dafür kümmert. Und ich finde, wir schaffen durch so ein Prinzip ja auch Ordnung.
Auf jeden Fall. Ja. Das kam ja auch noch aus dem Kontext, jetzt sind ja viele Datenbanken in der Lage, auch mit unstrukturierten, semi-strukturierten Daten zu arbeiten. Früher war es beim Data Vault 2.0 ja auch noch vorteilhaft, oder früher, sagen wir mal, wo es noch so Hadoop zum Beispiel gab, dann konnte ich da ja meine unstrukturierten
Daten ablegen. Ja, das war ja der Elefant, den
gab es ja auch.
Das Thema ist ja eigentlich, finde ich, durch.
Nee, genau. Und das war ja damals der große Vorteil, dass ich Datenbank systemübergreifend auch mit der Hashkey-Bildung quasi mit Data Vault aufbauen kann. Das ist natürlich dann cool gewesen. Jetzt macht man es meistens alles in der gleichen Datenhaltung, aber vom Grundkonzept ist es auf jeden Fall gleich.
Kannst du, bevor wir, oder machen wir noch einen weiteren Vorteil. Was gibt es aus deiner Sicht noch? Schließen wir das mal ab und dann machen wir noch die Nachteile.
Also ich sehe es als Vorteil, dadurch, dass es so ein hartes Regelwerk gibt, hast du auch die Möglichkeit, sehr viel zu automatisieren. Das heißt, wir haben ja immer das Problem, wenn ich es individuell mache, dann macht jeder Entwickler es individuell, so wie es halt logisch ist. Das heißt, ich habe einfach die Herausforderung, dass es sehr komplex werden kann, allein nur, weil ich sehr viele beteiligt habe. Beim Data Vault habe ich die Möglichkeit, die Beladungsstrecken relativ gut zu automatisieren und somit eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Das heißt, es gibt, wenn ich mich jetzt auf den Kern wirklich fokussiere, die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu automatisieren, auch Metadaten gesteuert. Das heißt, ich habe einfach die Möglichkeit, sehr schnell sehr viele Modelle aufzubauen.
Großer, also noch ein Vorteil hier in Bezug des Betriebs, wenn irgendwann mal die Plattform fertig ist, ihr spart euch den ganzen Ärger. Also wenn einmal das Modell sauber aufgezogen ist, das Ganze in die Produktion überführt ist, kann das natürlich dazu führen, dass ihr einfach weniger Betriebsabbrüche, Probleme habt. Wenn das Voraussetzung ist natürlich, es muss sauber designt sein. Und da ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, geht bloß nicht hin und baut das Data Vault manuell auf.
Also da wären wir aber im Nachteil.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Also der andere Nachteil, der noch, finde ich, da ist, man hat ja, wenn man anfängt zu entwickeln, entsteht ja das Datenmodell. Und wenn jetzt Neuerungen reinkommen, packst du ja nicht immer alles in die gleiche Tabelle, in den Satelliten beispielsweise, sondern du ergänzt das Ganze. Und dann kann es sein, über die Jahre, dass es unübersichtlich wird.
Ja.
Wenn man nicht wieder ein Redesign macht.
Genau. Und deswegen, da möchte ich mal kurz noch eingreifen. Du hast ja gerade Satellit schon genannt. Ja. Also die Kernelemente eines Data Vaults sind ja halt ein Hub. Das ist da, also anders, nochmal anders angefangen. Der Vorteil vom Data Vault ist ja das Modulare und die Möglichkeit, viele Quellsysteme zu verbinden. So, jetzt die Frage, wie wird das gewährleistet? Im Endeffekt dadurch, dass ich meine Geschäftsschlüssel, wie zum Beispiel eine Kundennummer, eine Rechnungsnummer, also eindeutige Geschäftsschlüssel meiner Entität, trenne von den beschreibenden Attributen. Mhm. Wie zum Beispiel Name, Adresse und so weiter sind beschreibende Attribute zu einer Kundennummer. Und dadurch, dass ich das so aufteile, nämlich in meinem Hub, meine Geschäftsschlüsselspeicher, in meinen abgeleiteten Informationen, also Name, Adresse, beschreibende Attribute im Satelliten und die Verbindung zwischen zwei Hubs in einem Linkspeicher. Ja. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Rechnung, Produkt, Kunde zum Beispiel wird in einem Link Auftrag oder Bestellung abgebildet. So, weil ich die Möglichkeiten habe, das modular zu machen, bin ich sehr flexibel, weitere Quellen anzubinden. Aber wie du gesagt hast, habe ich dann die Herausforderung, dass ich sehr, sehr viele Tabellen auf einmal oder sehr schnell sehr viele Tabellen aufbaue. Und wenn ich es dann nicht automatisiere, dann habe ich einfach das Riesenproblem, dass ich das, also ich kann es immer noch steuern, aber es ist sehr aufwendig dann, auch den Überblick zu behalten. Und dann kommt wieder so ein Redesign und Redesign ist in der Regel immer teuer. Deswegen versucht man das zu vermeiden. Aber die Vorteile aus meiner Sicht überwiegen einfach, viele Quellen anzubinden, denn es ist ja leider so in der Praxis, es ist, wir haben sehr viele heterogene Quellen, die wir anbinden müssen. Und deswegen ist es für mich enorm wichtig, den Vorteil da eher herauszustellen.
Okay, kannst du vielleicht mal darauf eingehen, welche Technologie wir zum Beispiel einsetzen? Also wir haben ja auch eine Softwarelösung, wir haben uns ja auch für dieses Verfahren entschieden. Und welche Kombinationen Sinn für dich ergibt und welche aber auch vielleicht nicht?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Okay. Nein, also du entscheidest dich jetzt, ne? Bist jetzt IT, in der IT-Abteilung oder jetzt in der Data Warehouse-Entwicklung und hast gesagt, oh, das Data Vault, das gefällt mir, das klingt jetzt interessant und könnte, das war ja bei uns auch so, wir haben das damals ja mal gehört.
Ja.
Am Anfang habe ich das nicht geglaubt, dass das gut funktioniert, war auch sehr skeptisch, aber nachdem man sich ja damit auseinandergesetzt hat, hat man ja die Vorteile, finde ich, haben ja überwiegt zu den Nachteilen.
Ja.
Aber die Frage ist ja, wie kann ich denn jetzt vorgehen? Ich sitze jetzt da, habe wenig Erfahrung. Würdest du,
Ja,
ich hätte ausholen müssen, würdest du eher hingehen und sagen, jetzt lerne ich das auf der Pike, ich programmiere das komplett runter oder sagst du, du setzt Generatoren ein oder Low-Code-Plattform? Was wäre aus deiner Sicht das Sinnvolle, um halt auch schneller und erfolgreiche Ergebnisse zu bekommen?
Ja, also auf gar keinen Fall manuell runterprogrammieren, weil es einfach zu aufwendig ist und zu fehleranfällig. Also muss man einfach sagen, das war ja der Punkt mit, es das Framework gibt halt gewisse Automatisierungsmethoden, sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man es auch automatisiert. Das heißt, ich würde entweder Generatoren verwenden oder halt eine Low-Code-Plattform, die mich halt auch ein bisschen führt in der ganzen Erstellung. Denn es ist ja schon wichtig, ich muss ja im Endeffekt, das sind immer die gleichen Schritte, ich muss Geschäftsschlüssel trennen von Schreibattributen, ich muss die Relationen herstellen und das sollte auf jeden Fall geführt erfolgen. Wie hoch der Automatisierungsgrad ist und wie viel ich eingreifen möchte, hängt jeder von, immer von jedem individuell ab. Aber ich würde behaupten, wenn wir auf der RAW-Schicht sind, macht es gar keinen Sinn, irgendwie einzugreifen. Das kann man so automatisieren, dass es einfach generiert werden sollte.
Ja, ich kann auch mal einen Fall aus der Praxis erzählen, wo Kollegen, IT-Kollegen gemeint haben, sie können es wesentlich besser, haben das manuell programmiert und haben den Hashkey auch selber berechnet. Aber falsch. Das ist aber nicht aufgefallen. Das Ding ist dann 2 Jahre gelaufen.
Ja, dann bist du tot. Also wenn du das wirklich... Wenn
ja, man hat dann so ein bisschen den Teppich drüber gekehrt und hat dann alles, was neu kam. Aber die ganze Datenhistorie war halt weg. Und das war, finde ich, ein tolles Beispiel, wo man einfach sehen, also wirklich es nicht selber machen sollte, sondern nutzt doch Standardwerkzeuge, die diese Funktionalität mitbringen. Die haben auch nochmal die MD5-Berechnung selber gemacht. Also es gab sogar die Möglichkeit, in dem Werkzeug diese Funktion zu nutzen. Nein, sie haben es auch nochmal selber gebaut.
Ja, man kann das Radio hier jetzt mal neu erfinden.
Ja, so, und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Nein, aber das ist natürlich auch, da muss man glaube ich auch aufpassen, wenn man von Generatoren und Low-Code-Plattformen spricht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich meine Funktionalität oder mein Business hinten einschränke. Ja. Es geht ja nur darum, dass ich die Performance reinkriege bei der reinen Technik, die immer wieder gleich abläuft, die immer wieder identisch ist, wo ich mich auch nicht groß verwirklichen kann, sondern das Entscheidende ist ja, wie baue ich meine Modelle hinten raus oder da drauf. Das heißt, ich schränke mich ja nicht ein, nur weil ich mir Hilfe hole, beziehungsweise mir die Arbeit erleichtert.
Okay.
Eher clever.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Das heißt, wenn man nochmal auf die Architektur guckt, die wir auch nochmal hier einblenden, das heißt, ich habe vorne, also ganz vorne meine Quellen, kaufmännische Systeme, ein SAP-System, Finanzen, eine Warenwirtschaft von einem anderen Hersteller oder jetzt ein CRM von Salesforce und greife jetzt die Daten ab, habe die Daten erstmal so in meinem Staging, also in der Laderampe, baue dann mein War Vault auf, wo wir nicht drüber gesprochen haben, wann kriege ich denn meine Fachlichkeit rein?
Genau jetzt. Genau, also ein Data Vault wird immer unterteilt, ganz klassisch in War Vault, das heißt 1:1 Abbildung der Quellen. Also das ist auch so eine Prämisse, ich kann zu jedem Zeitpunkt den Datenstand aus meiner Quelle wiederherstellen, durch die Historisierung, die immer automatisch mit erfolgt. Und danach kommt Business Vault, wo ich dann auch sogenannte Soft Rules einsetze. Und die Soft Rules sind im Endeffekt dann meine Business-Logik, die ich brauche. Denn ich habe hier immer wieder die Herausforderung, ich muss Ableitungen machen, Kennzahlenberechnung machen. Der ganze Klassiker im Data Warehouse, das bleibt hier natürlich nicht aus. Und das sind die sogenannten Soft Rules, die ich dann wieder einsetzen kann im Data Vault, um dann wieder von mir aus auch neue Entitäten zu erstellen. Zum Beispiel, ganz klassisch, ich habe einen Satelliten, da stehen jetzt Adressen drin und Ähnliches von meinen Kunden und dann habe ich eine Ableitung, um gewisse Felder neu zu berechnen, abzuleiten oder wie auch immer. Und das Ergebnis dieser Ableitung speichere ich dann in einem Business Vault und das Business Vault ist im Endeffekt wieder nur ein neuer Satellit zum gleichen Schlüssel, der aber dann schon die Transformationslogiken enthält. Und ich habe hinterher die Möglichkeit, dann, wenn ich darauf auswerte, entweder die Originaldaten aus der Quelle oder meine abgeleiteten Quellen oder meine abgeleiteten Informationen anzuzeigen. Deswegen, da habe ich dann die Möglichkeit, zentral meine Business-Logik anzusetzen und sie auch immer wieder zu speichern. Das ist ja das Entscheidende, weil was ja auch häufig der Fall ist, oder was ist ja früher häufig der Fall war, dann habe ich die Business-Logik im ETL-Tool entwickelt, irgendwo im 150. Schritt meiner
Und keiner Belagung. Wusste tatsächlich, wie das Ganze, außer man hat eine Lineage-Analyse, aber in der Regel hat man, haben viele das nicht. Das ist ja
auch da meistens nicht flüchtig, dann wird es einen Fehler reproduzieren oder wird es einen Fehler nachvollziehen eher und dann merkst du, okay, dann muss ich bis zu der Stelle kommen, um dann überhaupt diesen Programmcode rauszukriegen, der den Fehler verursacht und das gibt es da halt nicht. Das heißt, sie werden zwar abgeleitet, aber die Ergebnisse werden auch mal wieder gespeichert, sodass ich das auf jeden Fall auch relativ gut nachvollziehen kann. Das ist das Entscheidende.
Okay.
Und ein Punkt noch, jetzt haben wir ja darüber gesprochen mit den Business Rules, aber es ist ja weiterhin nicht so, dass ich auf dem Data Vault direkt auswerte. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, cool, ich baue ein Data Vault und darauf setze ich jetzt ein Power BI, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Also eher hat man die Möglichkeit, aus dem Data Vault wieder die klassischen Auswertemodelle zu generieren,
auch das
wieder
automatisiert. Das fand ich ja damals charmant. Also wir haben damals immer als zum Ende zu der Business-Sicht ein Sternmodell verwendet. Können wir auch mal einblenden. Das heißt, in der Mitte habe ich meine Kennzahlen, drumherum meine Dimensionen, das sind die Stammdateninformationen, kann man sich so vorstellen, ich habe hier mein Jahr, ich habe mein Produkt und dann mein Umsatz. Du guckst gerade so.
Ich bin begeistert.
Ja, ich versuche das jetzt.
Ich habe es noch drauf.
So, und die Frage war damals immer, wie komme ich dorthin? Also ich fand, das haben wir schon ziemlich smart gelöst, aber es war nicht perfekt.
Ja.
Weil da hat sich manchmal auch nicht jeder dran gehalten. Also wir haben ja so Zwischentabellen uns gebaut. Und ich finde, diese Kombination zwischen dem Data Vault und dem Kimball-Ansatz ist genau das, was gefehlt hat.
Ja.
Und ganz am Anfang, wenn ihr das mitbekommen habt, war ja nochmal das Thema Datengranularität. Und das ist der Kasus Knactus eigentlich im Data Warehouse. Wenn sich das im Nachgang ändert, also ihr habt das Produkt und den Umsatz und wollt dann runtergehen auf die Artikelebene, war das echt immer eine schwierige Geschichte bezüglich auch der Datenhistorie, das wieder entsprechend zu erweitern oder mit zu berücksichtigen. Und diese Kombination könnt ihr mit Data Vault und dem Kimmel-Ansatz relativ gut lösen, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist auch das Gute, weil jetzt ja auch die, soll ich sagen, die Hardware mitspielt, dass ich es auch virtuell machen kann. Das heißt, ich muss es ja gar nicht mehr persistieren. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein komplettes Sternmodell virtuell on the fly erzeugen
zu lassen. Und mit
wenn sich was ändert im Data Vault, lasse ich die View nochmal neu erzeugen in dem Beispiel und habe sofort die aktuellen Daten. Ich habe keinen Implementierungsaufwand mehr. super gut.
Und genau, das ist wirklich ein großer Benefit. Und wir zum Beispiel setzen Snowflake ein. Und in dieser Kombi mit diesen Modellierungsmethoden plus noch zwei, drei Best-Practice-Ansätzen dahinter, ist das genau die perfekte Vorgehensweise, um auch schnelle Anforderungen umzusetzen. Da sprechen nicht mehr von 3-4 Wochen, sondern wenn die Quelle geändert wird, ist innerhalb von ein paar Stunden die eine Kennzahl aus der Quelle wirklich bis ins Berichtswesen drin. Und das gab es vorher nicht.
Ja, genau. Und das ist der Riesenvorteil. Und deswegen glaube ich, ist das auch einfach eine gute Ergänzung zum normalen Data Warehouse-Betrieb oder zum Aufbau eines Data Warehouse,
aber was man
auf jeden Fall angucken sollte. Es ist nicht für jeden Anfänger gedacht, wenn man es selber macht. Man braucht auf jeden Fall eine gute Führung oder ein gutes Framework, was dann unterstützt. Aber dann kann das auf jeden Fall einen riesen Mehrwert bringen.
Ja, es war natürlich jetzt sehr inhaltlich. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Folgende Idee. Erstens haben wir einen sehr ausführlichen Blogbeitrag.
Ja.
Den verlinken wir euch. Da ist das Ganze auch nochmal verschriftlicht. Das hilft euch definitiv auch mit Grafiken. Dann seht ihr das Buch hier. Da sind auch einige Konzepte schon mal mit drin. Schaut da mal bei uns auf der Webseite nach, bestellt euch das. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie so eine Software funktioniert, dann kommt doch einfach auf uns zu. Wir zeigen euch das mal. Ihr könnt auch gerne mal mit den Marktbegleitern vergleichen. Wir müssen uns da nicht verstecken, aber mal die Impulse mitzunehmen. Warum haben wir das so und so gemacht? Ja. Zeigen wir gerne. Wir öffnen die Motorhaube. Und dann hoffen wir, dass auch mal so eine fachliche Folge, würde ich das nennen, oder technische Folge, euch auch mal sehr geholfen hat.
Ja, gerne Feedback, ob es relevant ist oder nicht. Dann berücksichtigen wir das. Berücksichtigst du das beim nächsten Mal.
Okay, dann würde ich sagen, noch eine gute Woche und bis bald.
Alles klar.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.